Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Freitag, der 25. September, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Und das sind die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wir stellen wieder die 5 Fragen an den Bundesligaspieltag.
Für Rafa wird es Stand jetzt schwer, sagt gleich Tennisexperte Henri Lecomte.
Wir ehren einen der größten Basketballer aller Zeiten.
Und eine der prägendsten Figuren der Formel-1-Geschichte.
Aber vorher gratulieren wir Kalle Rummenigge erstmal zum 65. und natürlich zum Gewinn des Supercups. Und da schließt sich dann auch unsere Frage des Tages an. 2 Meinungen je 40 Sekunden aus Anlass des Supercup-Sieges der Bayern gegen den FC Sevilla ist es heute die hier.
Welche Bedeutung hat ein Supercup-Sieg überhaupt?
Keine, sag ich. Das ist ein ziemlich unnötiger Wettbewerb, unnötig wie ein Kropf, rein symbolisch. Kannst du dir nichts verkaufen, da zahlst du eher noch drauf. Ich weiß nicht, ob die Bayern den überhaupt im Briefkopf stehen haben. Einmal hatten sie ihn ja im Vorfeld schon gewonnen, sonst müssten sie sich jetzt auch noch einen neuen Briefkopf drucken lassen. Irgendwie echt überflüssig aus meiner Sicht. Dient nur dazu, dass die UEFA noch ein paar Euro mehr einsackt, vor allem in der aktuellen Lage. Da hätte man doch echt gut drauf verzichten können. Das einzig Wichtige an diesem Spiel, finde ich, ist, dass keiner sich ernsthaft verletzt hat und hoffentlich auch alle Corona frei wieder nach Hause kommen. Das gilt dann natürlich auch für die Zuschauer, die so waghalsig waren, dass sie sich ins Hochrisikogebiet Budapest gewagt hatten.
Du kannst noch ein bisschen. Ah, jetzt ist vorbei.
Nö, passt schon.
Gut. Den Wettbewerb braucht man nicht, da stimme ich dir zu. Unter den aktuellen Umständen schon gar nicht, aber das trifft für mich auch auf den Supercup in den nationalen Ligen zu. Bayern gegen Dortmund außerhalb des Bundesliga-Betriebs ist auch nur was für die Fernsehgelderkasse der DFL. Aber der UEFA Supercup ist jetzt auch nichts Neues, den gibt's schon seit 48 Jahren und damals war das Argument Einnahmequelle für die UEFA noch kein so großes, wie es heute immer dargestellt wird. Also Tradition hat er schon. Viel dramatischer finde ich die Belastung. Der FC Bayern hat nun bis Weihnachten 25 Spiele in 103 Tagen zu absolvieren, denn es kommt ja dann auch noch die Club-WM in Katar. Darum hätte man in diesem engen Zeitfenster den Supercup auch streichen können.
Boah, auf den Punkt, hervorragend. Wobei man zur Club-WM ja noch sagen muss, so ganz ist die Durchführung noch nicht gesichert, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Vielleicht wird sie ja auch erst Anfang des Jahres 2021 gespielt, werden wir mal abwarten. Aber was denkt ihr denn? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an die 0331 298 5028, steht auch in den Shownotes drin. Und ganz wichtig, sendet an diese Nummer bitte nur Sprachnachrichten und beginnt eure Sprachnachricht dann mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen, damit wir die Nachrichten dann auch zuordnen können.
Stand jetzt aktuell.
Es ist erst ein Spieltag in der neuen Bundesliga-Saison absolviert, aber es ist schon ordentlich Feuer unterm Dach der Bundesliga. In Bremen und auf Schalke, da wackeln die Trainer.
In Mainz, da streikten die Spieler nach dem Ausmustern von Adam Szalai aus Solidarität, verweigerten das Training am Mittwoch. Ein Zerwürfnis mit dem Trainer Achim Bayerlotzer sieht er selbst allerdings nicht.
Ich nehme kein Zerwürfnis wahr, ja, dass es da kontrahäre Meinungen gibt, dass es auch mal Hinweise gibt. Das ist doch alles völlig okay und da bin ich auch offen dafür und sehe da überhaupt kein Zerwürfnis immer gleich darin. Wir trainieren heute weiter und es war ein Statement, das ich ja zumindest von der Mannschaft her nachvollziehen kann.
Na, das wird spannend. Ich glaube nicht, dass der Trainer da so leicht rauskommt. Da steckt mehr hinter.
Ja, das denke ich auch. Und wenn er sagt, wir müssen zusammenstehen, die Mannschaft hat offensichtlich zusammengestanden und hat sich verweigert. Das war ja mal ein Statement. Und wer das nicht als Zerwürfnis sieht, der macht aber auch die Augen vor der Realität zu, wie ich finde.
Ja, zumal es bei den Mainzern und dem Trainer ja auch schon länger mal ein bisschen geknarzt haben soll. Warten wir mal ab. Am Wochenende spielen sie auf jeden Fall, haben dann auch am Donnerstag wieder trainiert. Aber wer spielt überhaupt am zweiten Spieltag?
Heute Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt, morgen dann Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart und Augsburg gegen den BVB.
Und dann geht's noch weiter mit Bielefeld gegen Köln, Gladbach gegen Berlin und Leverkusen gegen RB Leipzig.
Außerdem am Samstag dann noch Schalke 04 gegen Werder Bremen und am Sonntag die Partien Hoffenheim gegen die Bayern und Freiburg gegen Wolfsburg. Und passend zum Topspiel, welch Hohn für diesen Kick, die Frage des Wochenendes, wer klingelt am Montag bei der Agentur für Arbeit?
Ein bisschen zynisch, aber für einen der beiden Trainer könnte es eng werden. Kofeld bei Bremen und Wagner auf Schalke, da wackeln die Stühle, allen Treue schwüren zum Trotz. Wo denn mehr? Bei Schalke oder bei Werder?
Also ich habe bei Schalke immer das Gefühl, dass der große Druck von außen kommt und der Trainer, das Team und der Verein sowieso kleingeredet werden. Ja, gegen die Bayern war es ein Trauerspiel, aber hey, was soll Barcelona sagen? Ist dann ja auch doof, wenn man gleich zu Beginn den Champions-League-Sieger und dann auch noch auswärts vor der Brust hat. Das war nicht gut, aber ich denke, das Spiel morgen wird der Gradmesser sein müssen, nicht das vom letzten Wochenende gegen Bremen muss geliefert werden. Wenn nicht, wird's eng für den Trainer, das ist definitiv so.
Wenn geloost wird, dann wird's tatsächlich eng. Da wolltest du den Freud schon durchbringen, glaube ich. Aber klar, wenn noch ein mieser Auftritt ist, ich glaube auch, dann ist David Wagner nicht mehr zu halten. Aber die ganze Situation wäre gar nicht dazu gekommen, wenn sich Schalke gegen Bayern ein bisschen besser verkauft hätte. Wenn die Spieler nicht schon nach ein paar Minuten, nach 10 Minuten, wenn man ganz wohlwollend ist, sich schon aufgegeben hätten. Und Wagner, der hat ja auch nichts unternommen, vielleicht aber auch nichts unternehmen können, um da entgegenzusteuern. Schalke hinten offen wie ein Scheunentor über 90 Minuten und trotzdem lässt er munter nach vorne spielen. Ja, was glauben die denn, dass die tatsächlich nach 0-4 nochmal irgendwie rankommen? Ich glaube, da hätte er lieber ein bisschen das Risiko minimieren sollen, damit die Mannschaft nicht komplett demoralisiert wird, denn lieber verlierst du 0-4 als 0-8, würde ich jetzt mal sagen, so ist es mir zumindest immer gegangen, aber das ist jetzt bei dem Spiel nicht passiert. Bei einem 0-4 gegen Bayern hätte, glaube ich, keiner jetzt dieses Spiel gegen Bremen unbedingt schon zum Schicksalsspiel gemacht.
Jetzt muss ich kurz mal dazwischen fragen, wo hast du denn in deiner Karriere mal 0-8 verloren? Du bist doch auf der Gewinnerseite, oder?
Ich habe vor allen Dingen nie wirklich semi-professionell Fußball gespielt.
Okay, ich meine nur, weil du sagst, lieber 0-4 als 0-8. Also das kann ich mir bei dir ja nicht vorstellen. Ja,
also nein, also ich habe natürlich sowieso alles im Alleingang entschieden. Ich war sowas wie der Ibrahimovic.
Ah, sehr schön. Der würde den Bremern auch gut zu Gesicht stehen. Bei Bremen sehe ich das nämlich ganz genau andersherum. Da höre ich die ganze Zeit nur Durchhalteparolen und man hält mit stoischer Ruhe an Flo Kov fest. Plakative Schulterschlüsse und Besserungsversprechen. Aber wenn ein Trainer sagt, dass die Leistung seiner Mannschaft im gruppentaktischen Bereich nicht gut genug war, um Bundesliga zu spielen, ist das für mich dann schon ein Armutszeugnis. Denn wer gibt denn bitte die Taktik vor? Das ist doch der Trainer. Und wenn sie nicht umgesetzt wird, geht das auf sein Konto. Es wird also sehr, sehr spannend, auch am Osterdeich.
Ja, wobei man bei Werder nochmal festhalten und ihn zugutehalten sollte, dass sie nach der Corona-Krise ja immerhin 13 Punkte geholt haben und sich ja auch, obwohl sie mies Fußball gespielt haben, immerhin in der Relegation dann noch in der Liga gehalten hatten. Die Situation sehe ich daher nicht ganz so dramatisch, stand jetzt bei Bremen wie auf Schalke, aber natürlich auch nicht rosig. Also ich glaube, eine Niederlage, dass, wenn sie sich nicht komplett abschlachten lassen würde, Kofeld vielleicht noch eher überleben als jetzt eine Niederlage von Schalke, da würde Wagner wahrscheinlich weg müssen sofort.
Ja, da bin ich bei dir. Also wir gucken da natürlich ganz genau drauf und sind sehr interessiert auch an dieser Thematik. Aber mal abgesehen von diesem Kick, auf welches Spiel freust du dich ganz besonders?
Auf das Duell der beiden möchte gern dritten Kräfte im direkten Duell. Leverkusen gegen RB Leipzig. Beide wollen ja sich hinter Bayern und Dortmund in der Liga ja, positionieren. Das Spiel ist ja auch das rote Tuch für alle Fußballtraditionalisten. Es wird ja auch nicht umsonst der Plastiko genannt, aber ich freue mich da schon vor allen Dingen wieder auf den Shitstorm bei Twitter, wo dann wieder gegen die beiden Mannschaften gewettert wird und wie wenig Tradition und wie künstlich das alles ist. Aber ich finde, das ist kein Spiel für die Wertstofftonne. Da wird sicherlich ein bisschen was geboten, denn Stand jetzt ist noch nie eine Partie zwischen den beiden Mannschaften torlos ausgegangen. 8 Vergleiche gab es, 28 Tore sind da insgesamt gefallen und Bayer Leverkusen, die haben weniger geschossen. Für die ist nämlich RB Leipzig der Angstgegner in 8 Bundesliga-Duellen. Nur einmal gewonnen. Eine miesere Bilanz hat Bayer Leverkusen gegen keinen anderen Bundesliga Gegner, auch nicht gegen die Bayern.
Ja, worauf freue ich mich eigentlich? Also mir fällt es da richtig schwer, eine Lieblingspartie herauszuarbeiten. Ich finde die Partie des FC Augsburg gegen den BVB, die hat was. Noch kann ich den BVB nicht so richtig greifen. Sie haben stark begonnen und die neuen jungen Wilden der Liga haben gezeigt, dass sie da sind und dass sie auch liefern können. Jetzt kommt es nur darauf an, wie lange das Sancho, Bellingham und Haaland durchhalten. Letzterer hat ja schon in der abgelaufenen Spielzeit bewiesen, dass er keine Eintagsfliege ist. Noch dazu scheint dem BVB der FC Augsburg auch zu liegen. 19 Mal spielten sie gegeneinander, 12 Mal siegte der BVB. Bei den letzten beiden schoss Dortmund jeweils 5 Tore, im Januar Augsburg aber auch 3. Das war eigentlich das spektakulärste Spiel der letzten Saison, zumindest erinnere ich mich so daran. Das hat irgendwie einen Nachhall. Augsburg führte 2-mal und Haaland in seinem ersten Spiel für den BVB mit gleich 3 Toren. Die Jungs von Heiko Herrlich sind gut in dieser Saison gestartet, muss man sagen, mit ihrem 3:1 Auswärtssieg an der Alten Försterei. Das könnte doch auch wieder eine Überraschung geben. Sie waren ja schon mal ganz nah dran. Na, wir werden sehen. In welchem Spiel würdest du sagen, das interessiert mich jetzt so gut wie gar nicht? Da gehe ich lieber spazieren.
Das wäre so Hertha gegen Frankfurt. Also Freitagabend ist sowieso familiär immer ein bisschen schlecht mit Fußball gucken. Das ist bei uns dann immer das Tablet-Spiel. Das habe ich dann auf den Knien so als Second Screen mitlaufen. Aber für Hertha gegen Frankfurt weiß ich noch nicht, ob ich da eine Ausnahme mache oder ob ich das Tablet überhaupt anmache. Wenn ich Hellmann sehe, wird es bei mir dunkel. Und wenn ich graue Mäuse sehen will, dann gehe ich lieber bei uns in Schuppen in den Garten.
Ja gut, bei mir ist es eher so die Partie Bielefeld gegen Köln. Also fußballerisch ist das, wie ich finde, besseres Zweitliganiveau, möchte ja keinem zu nahe treten, aber mit Bielefeld kann ich einfach nicht so wahnsinnig viel anfangen. Das meine ich gar nicht negativ, aber da fallen mir irgendwie auch nichts, da fällt mir nichts dazu ein, da habe ich keinen Zugriff. Köln schon eher, zumal ich in der letzten Zeit ein bisschen was mit dem Verein zu tun hatte, aber da dreht sich auch für mich das Karussell zu sehr immer um andere Dinge als um den Sport. Das Ergebnis nehme ich da wohl wahr bei dieser Partie, das war es dann aber auch. Apropos Ergebnis, wie gehen sie denn aus, die neuen Spiele des zweiten Spieltags?
Das Spiel, was ich ignoriere, geht 1:1 aus, also Hertha gegen Frankfurt.
Okay, dann würde ich in deinem Fall ein 2:2 ignorieren, wobei ich sagen muss, als gebürtiger Hesse gucke ich da bei Frankfurt dann doch immer mal genauer hin, also 2:2.
Mainz gegen Stuttgart, da sage ich, Solidarität auf dem Platz wird sich auch gezeigt. Vielleicht nicht unbedingt Solidarität mit dem Trainer, aber die Spieler halten zusammen und gewinnen 1:0 gegen Stuttgart. 2004 übrigens das letzte Mal, dass Stuttgart gegen Mainz in Liga 1 gewonnen hat. Also die haben da auch eine Serie zu retten.
Dann würde ich sagen, es wird Zeit, da mal wieder eine neue Statistik aufzumachen. Ich glaube ja, dass die Stuttgarter 2:1 in Mainz gewinnen.
Augsburg, BVB, klare Sache, 4:0 Dortmund.
Okay, ich vermute, so knapp wie beim letzten Mal wird es nicht. Da war es ja dann also letztlich ein 5:3. Ich würde sagen, es wird ein 2:4.
Bielefeld gegen Köln. Ich sag, Bielefeld gibt's nicht, Tore gibt's auch nicht, 0:0.
Ja, das ist das Spiel, das ich getrost verschlafen kann. 1:1.
Gladbach gegen Berlin, da wird's torreicher, 3:0 Gladbach.
Gut, ich gehe mit beim Sieg, ich glaube 2:0.
Leverkusen gegen Leipzig, da hatte ich ja schon gesagt, da gibt's Tore. Ich sage, es gibt 4 Tore, 2 auf jeder Seite.
Okay, ich würde mir mal denken wollen, dass Leverkusen vielleicht zu Hause so den ersten Dreier einfahren wollen würde. 2:1.
Hoffenheim gegen Bayern. Ach nee, Schalke gegen Werder haben wir schon vergessen. Werder gewinnt 1:0 und damit ist Wagner weg.
Okay, ich sag, das wird kein schöner Kick. Und ich glaube, das wird ein 2:2. Beide sind hinten ziemlich offen und ich könnte mir vorstellen, dass das 4 Tore gibt.
Und dann geht das Gezitter für die Trainer noch ein bisschen in die Verlängerung. Wird gespannt sein. Ja. Hoffenheim gegen Bayern, so jetzt aber 3:0. Letztes Mal haben die Bayern ja 6:0 auch und Lewandowski gewonnen, diesmal nur 3:1.
Ja, also ich würde auch sagen, 3:1 für die Bayern.
Und Freiburg-Wolfsburg machen wir es kurz, 2:0.
Echt, ja? Meinst du, im Breisgau ist nichts zu holen für die Wolfsburger?
Nee, die sind noch kaputt. Die sind noch kaputt von der Europa League.
Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Unentschieden gibt, hätte aber auch nichts gegen einen Sieg von Freiburg.
Und diese Tipps sind wie immer ohne Gewähr.
Aber mit viel Herzblut.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Anna van der Breggen aus den Niederlanden. Die gewann nämlich den WM-Titel im Zeitfahren bei der Radsport-WM in Imola vor Marlene Reusser aus der Schweiz. Bronze ging an Ellen van Dijk aus den Niederlanden. Und auch Top Lisa Brennauer. Die wurde mit nur 12 Sekunden Rückstand auf Platz 3 eine herausragende und etwas überraschende Vierte.
Flop des Tages ist der ewige Streit zwischen den Handballrecken von der TSV Hannover Burgdorf und ZAG Arena Eigentümer Günther Papenburg. Der 81-Jährige droht eine Woche vor Ligastart, die Recken nicht in die Halle zu lassen, wenn nicht gewisse Altlasten, es geht da um angesammelte Nebenkosten von, man sagt, 400.000 Euro, nicht beglichen werden. Die Recken haben aber eine Nutzungsgarantie bis 2022. Anderenfalls müssten sie allerdings in eine nur halb so große Halle ausweichen. Und gerade jetzt braucht man ja jeden Zuschauer. Es dürfen Zuschauer kommen, aber dann braucht man auch eine große Halle, damit man umso mehr reinlassen kann. Denn gerade beim Handball braucht man ja aktuell auch jeden Cent an Einnahmen. Hoffen wir mal, dass dieses Theater mit dem Sportmäzen in den nächsten Tagen dann doch ein Ende findet.
Geburtstagskind des Tages.
Heute feiert einer der Basketballhelden meiner Jugend Geburtstag, wird 55 Jahre alt. Happy Birthday, Scotty Pippen. Er ist übrigens gebürtiger Hamburger. Wusstest du das?
Ja, moin, moin, Scotty.
Ja, nicht ganz, nicht Hamburg, sondern Hamburg in Arkansas. Gibt's auch. Arkansas. Wusste ich auch nicht.
Okay, Pippen ist untrennbar mit den großen Erfolgen der Chicago Bulls in den 90er Jahren verbunden und natürlich auch mit dem Namen Michael Air Jordan. Das kongeniale Duo führte die Bulls zu 6 Meistertiteln.
Wobei Pippen in der öffentlichen Wahrnehmung immer so ein bisschen im Schatten von His Ernest stand. Dabei wären die großen Erfolge der Bulls ohne Pippen sicher nicht möglich gewesen. Der war nämlich so, Lucien Favre würde wahrscheinlich sagen, polyvalent. Also der war so gut, dass er auf allen Positionen quasi gleichwertig eingesetzt werden konnte.
Ja, und auch regelmäßig eingesetzt wurde. Und das verwirrte natürlich auch regelmäßig die Gegner. Pippen und damit die Bulls waren nur ganz schwer ausrechenbar. Natürlich gehörte Pippen 1992 auch zum Dream Team, das bei Olympia in Barcelona die Goldmedaille holte.
Und 1996 diese dann auch nochmal verteidigte. Im Dream Team 2 stand er nämlich auch in Atlanta. Zudem war er 7-mal im All-Star-Team und auch 10-mal wurde er ins NBA All-Defensive Team gewählt, ehe er dann seine Karriere 2004 mit 39 Jahren beendete, als einer der besten Basketballer aller Zeiten. Heute wird er 55. Happy Birthday.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 38 Jahren krönte sich Formel-1-Pilot Keke Rosberg als erster Finne überhaupt zum Weltmeister. Dafür genügte ihm ein 5. Platz beim Caesars Palace Grand Prix in Las Vegas. Ein Titel, der einen besonderen Hintergrund hat.
Ja, Rosberg, der war nach wechselvollen ersten Jahren in der Formel 1 über verschiedene Teams ohne nennenswert große Erfolge 1981 eigentlich nur als Notnagel zu Williams gekommen. Er sollte da die Nummer 2 hinter dem Argentinier Carlos Reutemann sein, dem so ein bisschen zur Seite stehen, doch der hatte nach 2 Rennen plötzlich keine Lust mehr, beendete abrupt seine Karriere.
Und so war plötzlich Rosberg Nummer 1 im Team. Er gewann zwar nur ein Rennen, aber er zeigte in seinen 16 Rennen insgesamt so konstante Leistungen, dass er am Ende sogar Weltmeister wurde. 5 Punkte hatte er am Ende Vorsprung vor Didier Pironi und John Watson.
Aber Rosberg profitierte auch davon, dass Pironi die Saison gar nicht beenden konnte. Er hatte nämlich in Hockenheim eine schwere Beinverletzung erlitten bei einem Unfall, die zwang ihn, die Saison dann vorzeitig abzubrechen. Und noch tragischer, Gilles Villeneuve, der hatte bei seinem Horrorcrash in Zolder das Leben verloren.
Das soll Rosbergs Leistung allerdings nicht schmälern. Er gehörte auch in den folgenden Jahren in die Top 10 der Formel 1, auch wenn er in seiner ganzen Karriere nur 5 Rennen gewann. Nach seiner Formel 1-Zeit, wo er dann in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft arbeitete, dann aber auch erfolgreich als Manager.
Ja, er brachte seine Landsleute J.J. Lechto und Mika Häkkinen in der Formel 1 unter. Häkkinen wurde später ja selbst Weltmeister und natürlich inspirierte und betreute Keke auch seinen Sohn Nico, der es ja ebenfalls zum WM-Titel brachte.
Stand jetzt aktuell.
Die French Open 2020 in Paris stehen vor der Tür und über die besonderen Umstände haben wir hier bei Stand jetzt ja schon ausführlich gesprochen und auch über die damit verbundenen vielen Fragezeichen, die natürlich rund um das Turnier noch bestehen. Wie wird es klappen, auf der einen Seite Zuschauer auf die Anlage zu lassen und dann trotzdem die Sicherheit von allen Spielerinnen und Spielern zu gewährleisten? Paris ist ja schließlich Stand jetzt ein Gebiet mit sehr vielen Neuinfektionen. Wir konzentrieren uns jetzt aber mal auf die sportlichen Fragen und die hat Ex-Weltklasse-Spieler und Eurosport-Experte Henri Leconte meinem Kollegen Andreas Thies im Chip & Charge-Podcast hier auf meinsportpodcast.de beantwortet. Leconte erklärte bei Andreas zum Beispiel, warum Rafa Nadal zwar als Top-Favorit auf den Titel 2020 gelten muss, aber es für ihn wohl doch deutlich schwerer wird als bei seinen bisherigen schon 12 Siegen in Roland Garros.
That would be completely different and complicated this year because the clay would be completely different. It would be cold a little bit and also that would be the first time then we're gonna play indoors sometimes because it would rain and we don't know how the clay court will react. And also on the other hand, as you can see, Rafa needs a lot of matches, need to play a lot. So he hasn't played a lot. He lost in Rome. So he will come to the French Open with different perspective. I think he will be, of course, very keen and try his best and do everything he can to win the 13 French Open. And also on the other hand, you have another thing which is completely different for those top guys. Everybody will stay in the same hotel and they're not going to have this speciality for them. I think for Rafa, that will be something unique. For sure, it will be ready and it will give his best because to beat Rafa in 5 sets on clay is not easy. But like I said during the US Open, I said we could have a big surprise.
Nadal oder doch eine große Überraschung, vielleicht durch US Open-Sieger Dominic Thiem oder sogar durch Alexander Zverev. Natürlich hat Andreas das auch mal nachgefragt. Zverev, der stand ja in Australien im Halbfinale bei den Australian Open, bei den US Open, da stand er im Finale. Folgt man dem Gesetz der Serie, kann jetzt eigentlich nur noch eins kommen.
Do you think he is ready for his first Grand Slam title?
He has one more to go. He went semis, final, then he has to win afterwards. For sure he will learn from what happened at US Open, leaving 2 sets to love, break. He learned quite a lot. He was very emotional at the end. I think he really deserved to win a Grand Slam now, but he needs to also to change a few things on his game, especially when he's winning. He has to keep going, to be more aggressive, and he has to work also like he did for since 2 or 3 years now, mentally to be stronger and stronger. But he's close. We've been always saying to Alexander Zverev, he will, he was not playing that well during the French Open or during the Grand Slam tournament. But now he just did and proved that he's capable to go to a final. And now he just have one more step to win. But he will be the next one.
Das ganze Interview mit Henri Leconte, seine Meinung zu Novak Djokovic, seine Siegtipps, seine Einschätzung des Frauenfeldes und natürlich ausführliche Berichterstattung zu den French Open 2020 in Paris bekommt ihr selbstverständlich hier auf meinsportpodcast.de von unseren Tennisexperten von Chip & Charge. Die begleiten euch auch während der 14 Tage von Roland Garros täglich bei uns auf der Webseite oder mit dem Podcatcher eurer Wahl und selbstverständlich auch regelmäßig hier bei Stand jetzt in Kurzform.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Wir blicken schnell noch auf die Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, und schon sind wir bestens informiert, was dieses Sportwochenende so zu bieten hat.
Das ist wieder vollgepackt mit großen Entscheidungen, so zum Beispiel der Straßen-WM der Radsportler in Imola. Erstmals seit 2014 wird wieder auf einem Rundkurs gefahren und das auf einem ganz besonderen.
Da sind sonst eigentlich keine Drahtesel, sondern normalerweise ein paar Pferdestärken unterwegs, oder?
Ein paar mehr vor allen Dingen. Ja, in der Tat, denn es wird auf Teilen des langen Rundkurses gefahren, der sonst Formel-1-Rennstrecke ist oder zumindest dazugehört. 28,8 Kilometer ist dieser Rundkurs in Imola lang und Teile werden eben sonst für die Formel 1 dann auch benutzt. Heute gehen die Männer im Zeitfahren an den Start, am Wochenende steigen dann die Straßenrennen. Die Frauen am Samstag, die müssen übrigens 5-mal den Rundkurs befahren, die Männer am Sonntag 9-mal im Kreis fahren.
Ja, hoffentlich wird da keinem schwindelig und hoffentlich wird auf dem Chiemsee am Wochenende keiner seekrank. Da steigt die deutsche Teammeisterschaft der Surfer und weil wir eben Rundkurs hatten, die Formel 1 fährt natürlich auch mal wieder. Der große Preis von Russland steht an mit dem Sieger Lewis Hamilton, vermute ich.
Das ist tatsächlich zu vermuten. Wir fahren in Sotschi und das ist eine der Lieblingsstrecken der Silberpfeile. Die haben nämlich Stand jetzt alle Rennen, die dort ausgefahren wurden, am Ende auch gewonnen. Und 4-mal alleine der von dir schon angesprochene Lewis Hamilton. Also das dürfte dann wohl auch wieder der Fall sein. Und sollte es tatsächlich so weit kommen, sollte er am Sonntag wirklich da gewinnen, dann hätte er Michael Schumachers Rekord von 91 Grand Prix-Siegen eingestellt.
Das fände ich ziemlich doof, aber das wird nicht zu ändern sein, das wird so kommen, ansonsten macht das eben im nächsten Rennen. Und eine Bestmarke kann auch Kimi Räikkönen in Sotschi knacken, der fährt seinen 322. Grand Prix und damit zieht er mit dem bisherigen Rekordfahrer Rubens Barrichello gleich. Ach ja, und in Sotschi wird für diese Saison auch ein Zuschauerrekord aufgestellt.
31.000 Zuschauer wollen die Organisatoren da gerne auf den Tribünen sitzen sehen. Ob das jetzt so besonders klug ist, auch in Russland steigen ja die Covid-19-Zahlen wieder an. Also ich weiß nicht.
Was da rund um Covid-19 gerade passiert, finde ich überhaupt nicht klug. Ob beim Tennis, ob bei der Formel 1, auch mit dem Fußball, ich weiß es nicht. Naja, apropos, jede Menge Fußball wird gespielt, national wie international. Die Hockey-Bundesliga spielt Golf auf der European Tour und der PGA Tour und die dritte Spielwoche der NFL rundet dann ein breit gefächertes Sportprogramm an diesem Wochenende ab.
Stand jetzt also viel los am Wochenende und Stand jetzt war es das auch von uns für heute mit dieser Sendung hier auf meinsportpodcast.de für heute und für diese Woche. Wir haben euch hoffentlich wieder wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht, damit ihr bestens präpariert in den verbalen sportlichen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gehen könnt und den hoffentlich auch siegreich bestreitet. Montag sind wir dann wieder für euch da.
Und abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns natürlich auch bewerten und Sterne geben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt uns gerne an, Stand jetzt und natürlich auch meinsportpodcast.de.
Denn hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im ganz Speziellen. Danke für euer Interesse und bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.